Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen bei der Linux Lounge. Wir haben fantastisches Wetter draußen und haben uns trotzdem gedacht, wir setzen uns einfach mal an den Rechner, ja, so wie es sich für Linux-User einfach gehört, ne? Also wenn die Sonne rauskommt, ne, nicht Lichtschutzfaktor 120 drauf schmieren, sondern lieber schön im Schatten entspannen. Und das mache ich heute nicht alleine, denn ich habe auch Michael dabei. Hi.
Hallo, und du sagst fantastisches Wetter. Ich bin hier geschmolzen in einer kleinen Pfütze vor meinem Rechner und versuche mit letzter Kraft den Endmute- und Mute-Knopf zu finden. Mir ist das schon echt ein Tacken zu warm, weil ich irgendwie unterm Dach gerade mein Zimmer habe und irgendwie, ja. Aber ja, genau, ich bin auch dabei. Hi.
Genau, wir haben diesmal Chris nicht dabei. Der hat woanders Spaß. Das ist zwar ohne uns möglich, aber auch sehr schwierig. Deswegen.
Aber in Gedanken bei uns.
Genau, deswegen verzeihen wir ihm das und die andere Perspektive ist, naja, dann haben wir halt seine Themen nicht dabei, dafür haben dann unsere Themen mehr Platz, ja, und wir müssen da ja auch zwischendurch mal so ein bisschen egozentrischer rangehen, glaube ich, was unsere Themen angeht. Ja, da würde ich sagen, ohne großartige Vorrede, kommen wir zur ersten Kategorie.
Neues aus dem Repo.
Und da beginnen wir direkt mit dem Release von Debian 12. Das ist fantastisch, weil ich ja erst vor kurzem auf Debian umgestiegen bin, also Debian Testing, und damit jetzt dann der Weg frei ist für die nächste Generation von Debian Testing. Es ist tatsächlich so, im Release-Candidate waren irgendwie noch 100 Bugs existent, also die neue Version heißt Bookworm, und die sind ja immer benannt nach den Figuren aus Toy Story, aus den Toy Story-Filmen. Es sind 100 Bugs bekannt gewesen im Release Candidate und die sind aber, also da wurde dann auch in den offiziellen Release Notes schon darauf hingewiesen, hey Leute, die gibt es, macht euch da mal aber bitte nicht ins Hemd, wartet doch einfach, bis der erste First Point Release kommt. Also so ein bisschen auch wie GNOME und KDE und andere das dann auch schon machen, ne? Also die Release Candidates sollen schon einige platt machen, also einige Bugs erledigen, aber manchmal ist es auch hilfreich, da dann während, wenn der tatsächliche Release raus ist, da nochmal loszulegen und da nochmal nach auf die Bugsuche zu gehen. Veröffentlicht wird das ganze Ding mit dem Kernel 6.1. Das ist ein LTS-Kernel, mit GNOME 43, also nicht mit GNOME 44, was jetzt so die aktuellste Version wäre, aber die ist gut abgehangen und GNOME 44 hat einfach auch nicht so wahnsinnig viele ja neue Sachen dazu bekommen, ein bisschen was mit den Background-Applikationen, ein paar hübschere Sachen bei dem Shortcut-Zugriff quasi, also rechts außen, wo man dann entsprechend die Bluetooth-Geräte und so weiter auswählen kann, aber jetzt nichts super Riesiges. Ja. KDE Plasma ist aber wiederum aktuell 5.27, XFCE ist 4.18, LXDE ist 11 und Mate ist 1.26. Und es sind auch, also Debian ist ja so, wie soll man sagen, der Koloss unter den Distributionen. Nicht nur für seine Stabilität bekannt, nicht nur für seinen Fokus auf Free Software oder grundsätzlich Open Source Software bekannt, sondern auch für seine Paketfülle bekannt. Und man glaubt es kaum, in Bookworm sind nochmal über 11.000 neue Pakete hinzugekommen. Und somit sind wir jetzt bei 64.000, also fast 65.000 Paketen insgesamt, die unter Debian zur Verfügung stehen. Auch immer wieder natürlich mit der Kritik verbunden, oh, ist alles viel zu alt. Aber das ist ja auch so ein bisschen meine Erfahrung jetzt geworden mit Flatpak, ist das alles überhaupt gar kein Ding mehr. Ja, also ich habe meine Applikationen, also viele Applikationen einfach in Flatpak, kriege den aktuellsten Kram, ich kriege die Updates automatisch und habe aber eine stabile Basis, der ich vertrauen kann und deswegen die heutige Sendung so reibungslos einfach funktioniert, weil ich weiß, dass das System auch weiterhin stabil bleibt, auch nach einem kleinen Update. Oder auch nach einem größeren Update. Was man vielleicht schon mal so ein bisschen ankündigen kann, ist, dass Debian 13 auch in Zukunft eine RISC-V-Version anbieten wollen wird. Das ist noch nicht in der offiziellen Architecture-List, die es im Debian-Wiki gibt, aber der Port, den es da schon gibt, der wird jetzt hat schon einige gute Fortschritte gemacht und ansonsten wird dann eben versucht, dann für die nächste Version, also Debian 13, die sich dann Trixie nennt, dass da dann einiges vorankommt und das dann angeboten werden kann. Außerdem fehlt noch so ein bisschen die performante RISC-V-Hardware, also die ist ja jetzt schon ein bisschen besser geworden, ich müsste noch mal gucken, Vision noch irgendwas, Vision 5, oh, Vision 5 hieß es, glaube ich. Wir hatten ja mal so einen Raspberry Pi Verschnitt, der ja durchaus ans Raspberry Pi 4 auch rankommt von der Performance. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das sich in Zukunft noch weiter ausweitet und ja, RISC-V so in der Breite gut angenommen wird.
Ich freue mich tatsächlich, weil RISC-V ist ja durchaus einer dieser, es entwickelt sich viel zu langsam, aber wenn mal mehr Hardware da vorauskommt und dann ein komplett offener Instruction Set und hoffentlich auch eine Open Design, Open Hardware CPU, dann mit einem Debian da drauf, das wäre schon eine sehr nette Kombination. Und zu dem Thema mit der alten Software. Ja, Debian, die Software ist ein bisschen mehr abgehangen, aber tatsächlich sind jetzt aktuell zum Beispiel viele Sachen dabei. LXDE 11 oder auch Plasma 5.27, ein großartiges Release, was mich endlich über die Kante von Xorg nach Wayland gebracht hat, wo ich auch noch später in der Sendung was erwähnen werde zu. Aber nicht zuletzt habe ich gerade was gelernt. Ich wusste gar nicht, dass die Namen aus Toy Story sind. Habe ich bis jetzt nicht gewusst.
Ach so, ja, nee, das ist wohl so. Bookworm, es gibt, was gab's denn noch? Woody zum Beispiel ist, also es gab ja.
Es ergibt so jetzt furchtbar Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ist mir nie aufgefallen.
Ja, ich find's auch, also ich muss sagen, ne, also von den Namen her, das ist, also finde ich ein bisschen blöd, weil es ist halt eine endliche, also, ne, ich weiß auch nicht, warum man ausgerechnet das genommen hat. Vielleicht, weil man damals nicht gedacht hat, dass Sebian so ein großes Ding wird. Weil das ist ja durchaus eine endliche Kategorisierung oder Benennung. Da macht Linux Mint das dann eben mit weiblichen Vornamen. Da gibt's erstmal genügend, da wird nicht so schnell ein Ende sein. Ubuntu macht das mit einem Adjektiv, das keiner verwendet, der noch ganz bei Trost ist, und ansonsten dann irgendeinem unbekannten Tier, so, da kriegt man schon ein bisschen was zusammen, so. Und was hatte der Nick von The Linux Experiment noch letztens gesagt, dass er da die Bezeichnung ganz schön finden würde? Ich komme leider gerade nicht drauf, aber es gibt auf jeden Fall einige interessante Bezeichnungsformate.
Tatsächlich, wenn man solche Spitznamen hat, ich finde das witzig, kann man machen. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, ist, bei Debian sehe ich sehr stark, dass die Version der Codename der Version häufiger referenziert wird als die Nummer, wenn es um Artikel, Berichte, Links oder sonst was geht. Und dann steht da irgendwie bla bla bla, has been fixed in Bookworm. Und da muss man erstmal drüber nachdenken, ja, welche Version war das denn nochmal? Und da fände ich es irgendwie schon schöner. Also ich versuche immer persönlich, wenn ich davon rede, hier bla bla bla, dafür brauchst du Debian 11, dann sage ich Debian 11 und nicht Bookworm. Aber nun gut. Machen wir mal weiter. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht, wenn ihr Desktop-Environments, wenn ihr mal kein KDE wollt oder kein GNOME, sondern etwas wirklich Lightweight wollt, da gibt's ja so ein paar Lightweight-Window-Manager, und es gab ein neues Release von IceVM in der Version 3.4, und IceVM wurde gibt's schon seit 1997, wurde das gestartet. Das ist so ein Minimal-Window-Manager, der ich aber, wie ich finde, durchaus sich eher sehen lassen kann als diese anderen Minimal-Window-Manager, Joe, Fluxbox und wie sie heißen, da bin ich nie so wirklich warm mit geworden. IceVM ist so ein bisschen dieses Windows 2000-Prinzip wahrscheinlich eher, das mit dem Startmenü, dass es Hotkeys gibt, und ist halt sehr minimal für Xorg ausgelegt. Das Update hat jetzt keine großen Neuerungen. Primär die Keybindings wurden verbessert, dass man jetzt geschiftete Keys verwenden kann, und der Latin 1 und UTF-8 Support für Codepoints wurde komplett bei den Hotkeys verbessert. Aber wenn ihr mal ein minimales Desktop-Environment verwenden wollt, ich habe das damals für meinen VNC, für meinen Heimserver, wenn ich einen per VNC draufgehen wollte und ein minimales Desktop-Environment wollte, habe ich das verwendet. Könnt ihr euch mal IceVM 3.4 anschauen.
Ich habe euch noch ein schönes Webinterface mitgebracht. Falls ihr nämlich zum Beispiel einen Netzwerkscanner habt und oder einen Scanner, der an einen Rechner angeschlossen ist, der die ganze Zeit läuft, zum Beispiel wie bei mir bei einem NAS, dann kann ich euch das ScanSurf.js entsprechend empfehlen. Das ist ein Webinterface für Sane-Scanner. Oder für Sane, die Sane-Software, die Scanner-Software. Ich habe vorher, also man kann mit Sane, kann man halt grundsätzlich Netzwerk-Scanner einrichten, so dass man quasi lokal Simple-Scan verwendet, was ein GTK-Frontend ist für den Sane-Scanner. Das heißt, ich habe quasi einen Server, daran ist dann per USB der Scanner angeschlossen, und dann habe ich einen Client und darauf läuft Simple-Scan, und damit kann ich diese Connection aufbauen. Ich muss das aber in den Configs einstellen, und ich habe einfach die Erfahrung gemacht über das letzte Jahr, wo ich das in dieser Form verwendet habe, dass das mit dem Client nicht so wirklich gut funktioniert. Also der verliert immer mal wieder die Verbindung und all so ein Kram oder gibt dir Errors aus, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Und das war es mir dann irgendwann nicht mehr wert. Also macht man es lieber dann direkt auf dem Host, direkt auf dem Server quasi und installiert sich einfach. Und da, das ist wirklich eine One-Click-Solution, weil das ist nämlich ein gecurltes Bash-Skript, was man runterlädt und fertig ist der Kram. Dann ist alles installiert, alles eingerichtet und der startet den Service sofort und du kannst den einfach aufmachen und hast darin dann ein sehr nettes, kleines Interface, das halt, wie gesagt, im gesamten internen Netzwerk ansteuerbar ist. Also kann man natürlich dann alles noch einstellen, ob das ansteuerbar sein soll. Aber ich kann zum Beispiel sofort sagen, ich hätte gerne TIFF, ich hätte gerne JPEG und dann werden auch entsprechende JPEG-Dateien hinterlegt, alles was halt Zane so kann. Aber ich kann auch sagen, bitte OCR drüber laufen lassen mit Tesseract, also dass der die Character entsprechend, Buchstaben entsprechend erkennt. Und dementsprechend kann ich da sehr, sehr flexibel mit umgehen. Kann auch entsprechend das Format angeben und. Also jetzt nichts Abgefahrenes, aber es ist deutlich niedrigschwelliger. Gerade für, ja, sagen wir mal Gäste oder so, die das vielleicht auch mal benutzen wollen oder mehrere Leute in einem Haushalt, kann ja auch sein. Dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Dann wird die Datei einfach im Webinterface angezeigt. Also ne, die Datei, die erstellt worden ist. Dann klickt man auf Download und kann sogar auch mehrere Sachen. Also kann so zum Beispiel die Seiten alle einzeln auch als PDF dann ausgeben. Hat über JSON-Config-Dateien unglaublich viel Einfluss darauf, wie der Befehl, der dann über Zane abläuft, wie der ausgestaltet werden kann und kann halt richtig tolle Templates bauen, falls man da anstatt Tesseract doch nochmal was anderes dran flanschen möchte. Und ich kann das nur empfehlen, das ist jetzt heute, also ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit in der Version 2.27.0 veröffentlicht worden. Es ist responsive, was vielleicht auch nochmal eine Besonderheit ist, falls man es auf dem Smartphone verwenden möchte. Und ja, wie gesagt, das funktioniert bisher fantastisch.
Ich habe in den Kommentaren von dem einen oder anderen Nutzer dazu gelesen, dass die ihre sehr alten Scanner, die hatten da teilweise solche kleinen Displays oder ihre Drucker-Scanner-Kombinationen, die werden von Zane unterstützt, aber diese Touchfeld-Bedienung ist entweder kaputt oder einfach so usselig, dass sie die nicht benutzen wollen, dass sie sich einfach ein altes Smartphone quasi daneben gelegt haben und meinten, damit bediene ich jetzt nur noch meinen Scanner, weil es einfach angenehmer ist. Okay, dann von mir habe ich mitgebracht, Intel Open Image Denoise Version 2.0.0 wurde vor kurzem veröffentlicht, ist eine Denoising Library von Intel, also zum Entrauschen von Bildern, jetzt nicht unbedingt direkt für gescannte Images aus dem Zane mit einem Scanner gedacht, sondern eigentlich primär auf Images aus der 3D Rendering, aus Raytracing gedacht. Und zwar hat man bei aktuellen Spielen, wenn die Raytracing machen in den Spielen, ist es meistens so, dass diese Lichtpfade, die da berechnet werden, produzieren ein ziemlich verrauschtes Bild. Und damit das in aktuellen Spielen nicht so verrauscht aussieht, hat Nvidia in seinen Treibern, AMD in seinen Treibern, haben die spezielle Routinen, die halt ein auf Machine Learning basiertes Entrauschen machen der Bilder, damit die dann halt nicht so verrauscht aussehen und man nicht so unendlich viele Raytracing-Strahlen schicken muss. Und Intel hat dafür eine offene Library gemacht, die nicht nur auf Intel-CPUs funktioniert, sondern auch auf Intel-GPUs, Nvidia-GPUs und AMD-GPUs mit ROC und CUDA und den ganzen Frameworks-Beschleunigungen. Ist in C++ geschrieben, auch auf Machine Learning basierend, hat sehr beeindruckende Ergebnisse und das SDK könnt ihr auch in eure eigene Software einbinden, wenn ihr selber eine hardwarebeschleunigte Denoising-Library sucht.
Gäbe es da denn die Möglichkeit, das irgendwie an Proton oder sonstiges dran zu flanschen? Oder ist es eher, also ist auf welchem Layer ist das? Ist das auf dem Treiber, also Nähe des Treibers? Oder ist das auf der Ebene des Spiels, sodass es im Spiel entsprechend supported werden muss? Oder eben auf dem Zwischenlayer wie Proton, weil DXVK und so weiter ja auch solche Geschichten teilweise verbessert hat, also Grafikelemente verbessert hat?
Also diese Library richtet sich jetzt primär an Entwickler von irgendwelchen Visualisierungen oder Spielen, dass man das in seinem Spiel, wo man Raytracing einsetzt und dann halt ein Output hat von seinem Raytracing-Codefaden, der noch verrauscht ist, den man danach entrauscht und damit die Bildqualität verbessert. Ich bin mir nicht sicher, ob das prinzipiell Sinn macht in Proton, weil, und so tief bin ich jetzt nicht da drin, die Library, glaube ich, auch nutzen kann, dass du verschiedene Puffer hast, also sowas wie Tiefenpuffer oder so aus deiner Rendering Engine und dadurch bessere Ergebnisse erzielen kann. Also, glaube ich, wäre das eher gedacht für Leute, die Spiele oder Software entwickeln, das zu integrieren und nicht für auf der Proton-Ebene.
Naja, oder auch Engines selber entwickeln quasi oder ne, dass man ja. So eine Art Plugin-System hat, wo dann irgendwie dieser Open Image Denoiser dann geflanscht wird und gut ist. Okay, ich habe noch mal was für den Büroalltag, abgesehen vom Scannen. Nämlich gibt es das Add-on oder die Erweiterung für Nextcloud, oder App nennt sich das, glaube ich, bei der Nextcloud auch selber, nämlich Tables. Das ist aber nicht die News. Das kann man grundsätzlich auch mal empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber es gibt eine Android-Applikation dafür, explizit nur dafür, für Nextcloud-Tables. Tables ist im Endeffekt ein, nennen wir es mal, jetzt gerade im Moment ein noch nicht mal an Excel irgendwie angenähertes, ja, also es soll gar nicht Excel sein, es soll ein Daten-Input-Feld sein. Also ihr könnt Daten, es sieht aus wie eine Tabelle, ihr könnt damit, wie der Name schon sagt, ihr könnt damit dann entsprechende Spalten definieren, die einen bestimmten Datentyp haben und könnt dann mit diesen Daten wunderbar weiterarbeiten und habt dann bestimmte Input-Möglichkeiten. Zum Beispiel wird dann irgendwie ein Ladebalken angezeigt, wenn ihr irgendwie einen Maximalwert angebt. Oder es gibt dann bei Boolean-Daten, wo ihr nur Ja und Nein oder vielleicht mehrere oder Checkboxen oder Radio-Buttons oder sowas einfügen wollt, um diesen Input zu vereinfachen, könnt ihr sowas machen. Das ist sehr schön, weil ihr keine Excel-Tabellen mehr rumschicken müsst, sondern einfach direkt über das Web-Interface mal kurz Daten speichern könnt, die jetzt nicht gleich eine riesige Datenbank benötigen, sondern schnell einfach von allen benutzbar sein muss. Und dafür gibt es jetzt eine Android-App, die auch in Android zu finden ist und released worden ist. Ihr könnt dort mehrere Accounts verwalten, um auf diese Table zuzugreifen. Ihr könnt offline damit arbeiten, grundsätzlich eure Tabellen managen und könnt zudem auch noch die ganzen Eigenschaften wie eben die Rows und Columns, also die Spalten und Zeilen entsprechend anpassen. Es gibt einen Dark Mode und es ist bereits jetzt schon in der Version 1.0.3 in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Trotzdem, Nextcloud Tables an sich ist gerade erstmal noch in der Anfangsphase. Für mich wird das, glaube ich, erst dann richtig, richtig spannend, wenn es die Möglichkeit gibt, Tabellen oder Spalten oder Inhalte von Tabellen miteinander zu kombinieren. Ja, also das heißt, man hat mehrere Tabellen und versucht dann eben, kann dann eben Daten aus der einen quasi als Vorlage für die anderen nehmen oder sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und bin da mal gespannt. Und noch etwas fürs Interface, also nochmal also als Webinterface, nämlich Orb. Orb ist ja ein Open Source Web Desktop. Früher, glaube ich, hat man da deutlich überraschter und beeindruckter, glaube ich, reagiert. Heutzutage ist es mit den aktuellen Webtechnologien alles nicht mehr so ein Riesending. Aber es ist eine Stable-Version, Orb 0.21, also 21, ist eine Stable-Version und mimt halt im Web, im Browser direkt eine Art Windows oder was auch immer Desktop, also ein Rechner-Desktop quasi nach. Ihr habt somit die Möglichkeit, euer NAS eben halt auch über so ein Webinterface zu verwalten. In sehr minimalem Maße, muss man dazu sagen. Beispielsweise sind kleine Spiele auch implementiert worden, 2048. Ein Archiver ist mit dabei, also so für ZIP-Dateien und Co. Ein Audio- und Videoplayer ist dabei, PDF-Viewer, ein C64 und DOSBox. Emulator ist mit dabei, Browser ist klar, weil das ist einfach nur ein weiteres Iframe so ungefähr. Ein Calculator, es gibt sogar ein bisschen, ja, Texteditor, also im Sinne von Code-Editor, Diskview für eben die Aufteilung der Dateien. Ihr könnt dort auch entsprechende Verzeichnisse hinterlegen, auf die dann zugegriffen werden kann. Also wenn für viele Leute NFS und Samba einfach zu viel ist, dann kann das für einige Leute die Lösung sein. Und dafür ist das gedacht, dafür ein angemessenes Interface zu bieten. Man kennt das teilweise so ein bisschen von Synology oder auch von, ja, Synology vor allem, und hier von WD auch, glaube ich. Die haben zwischendurch mal solche Interfaces auf ihren kleinen Festplatten, also hier so nicht externe, sondern so Netzwerkfestplatten oder so Vorstufen von einem NAS oder so. Da hat man solche Sachen auch. Und in der Ankündigung, die irgendwie auf Reddit rumflog, ist es tatsächlich so, dass da schon überlegt worden ist, okay, das ist schon eine gute Stable-Version. Wir würden wohl alsbald jetzt auch eine 1.0-Release machen wollen. Und dann noch ein Thema, nämlich ein weiteres Tool, das nennt sich auch wieder im Webinterface interessanterweise. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das nennt sich Growthbook in der Version 2.2.0 und ist ein Open Source Feature Flagging und A und B Testing Tool. Also, wenn ihr Software habt und habt mehrere unterschiedliche Features, die ihr durchtesten wollt und auch gucken wollt, ob zum Beispiel die bestimmte Designs besser angenommen werden oder weniger Probleme, also eher die Probleme lösen, die ihr mit der Software lösen wollt, die ihr da gerade entwickelt und beim User-Testing dann entsprechende Ergebnisse erzielt, dann könnt ihr das mit diesem Tool machen. Ja, könnt Experimente machen und es gibt sogar dafür ein eigenes SDK für React, JavaScript, PHP, Ruby, Python, Go und Kotlin. Und es sollen auch sogar noch mehr dazu kommen. Das heißt, wenn ihr auch Android-Interfaces oder sowas baut. Ansonsten, ja, gibt es jetzt vor allem neue Features in 2.2. Ihr habt da die, es gibt einen Visual Editor, den es vorher so in dieser Form nicht gab. Es gibt MongoDB 6.0 Support ist mit dabei und sie haben viele neue Command-Line-Interface-Commands hinzugefügt, so dass es einfacher benutzbar ist. Und was sie auch versuchen, ist relativ, also grundsätzlich nicht nur in dieser Version, sehr nah an vorhandener Infrastruktur auch zu bleiben, so dass man nicht irgendwie alles nochmal separat aufsetzen muss. Also das heißt, wenn ihr Mixpanel, Redshift, BigQuery oder Google Analytics schon verwendet, dann könnt ihr da teilweise die Software dann entsprechend miteinander verbinden. Und wenn ihr bestimmte Reports haben wollt, könnt ihr diese, also können die exportiert werden nach Jupyter Notebook, so dass ihr bestimmte Sachen, also bestimmte Aufbereitung der Daten, die euch da zur Verfügung stehen, nochmal händisch mal kurz ein bisschen tweaken könnt, ja, ob das jetzt irgendwie der grafische Output ist oder andere Sachen, das macht es euch dann besonders einfach.
Für Leute von euch, die Container auf dem Desktop verwenden, für die Entwicklung, für die Ausführung von Diensten und sonstige Sachen, hatten wir schon ein paar Mal in unserer Linux-Launch die Alternative zu Docker namens Podman von Red Hat vorgestellt. Und Podman ist die Alternative, die quasi kommandozeilenmäßig mit den Befehlen 1:1 kompatibel mit Docker ist, daemonless von Anfang an läuft, also vom Design her auch irgendwie wesentlich durchdachter war von Red Hat, komplett OCI-kompatibel, komplett mit Docker-Images kompatibel nutzbar ist. Und eine Hürde, die jetzt noch da so ein bisschen war die Einrichtung unter Mac oder Windows, war halt nicht immer so ganz angenehm. Und da hätten die Leute aus der Docker-Welt kannten da Docker-Desktop. Und da haben sie auch eine Alternative namens Podman-Desktop entwickelt, die jetzt vor kurzem in der Version 1.0.0 erschienen ist und jetzt sogar vor 3 Tagen so in der Version 1.1.0, die einem erlaubt, einfach die Podman-VM, also wenn man die VM-Schicht zwischendurch haben will, als Runtime, wie auch bei Docker haben will, die Installation davon zu verwalten, aber nicht nur Podman, sondern auch Docker und den Docker-Daemon verwalten und seine Images verwalten und sein Kubernetes-Cluster verwalten und Lima und, nicht Kubernetes, Kind, das ähnlich wie Kubernetes ist, OpenShift, Lima und andere Sachen quasi mit dieser Desktop-GUI verwalten kann. Die kann man sich über FlatHub runterholen und erlaubt es einem halt, sein Podman zu verwalten, die Installation davon bequem zu nutzen. Ich habe euch auch in den Shownotes direkt mal einen Blogartikel verlinkt, den sie ebenfalls geschrieben haben. Wenn ihr zum Beispiel mal lokal ein Kubernetes ausprobieren wollt und das nicht bei den großen Cloud-Anbietern irgendwie euch mieten wollt oder irgendwie die komplizierte Installation durchmachen wollt. Es gibt ein Projekt, das heißt Kind, welches erlaubt, einem ein Kubernetes-Cluster in Docker-Containern laufen zu lassen oder in Containern laufen zu lassen. Und das funktioniert halt auch wunderbar mit Podman. Und der Blogartikel beschreibt, wie man quasi ein lokales Kubernetes-Cluster mit Podman und Kind aufzieht und über den Podman-Desktop verwaltet und benutzen kann. Das ist ganz interessant zu lesen und wer zumindest mit den ganzen Buzzwords was anfangen kann, der das irgendwas zur Berufswelt kennt, für den kann ich empfehlen, ist ein durchaus interessanter Artikel zu lesen. Und zu den Updates aus Podman Desktop nochmal ganz kurz. Sie haben zu den ersten Betas, die sie veröffentlicht haben, gibt es jetzt eine komplette Verwaltung für den Extensions. Viele UX-Verbesserungen wurden gemacht. Es gibt auch so Featured Extensions, die sie irgendwie zeigen, was lohnt es sich zu installieren. Und sehr viele Bugfixes und quasi das komplette Erlebnis sehr poliert, dass das jetzt nach einer sehr ordentlichen Anwendung aussieht.
Dann stelle ich nochmal eine Android-Applikation vor, nämlich Organic Maps. Die hatten wir aber auch schon mal in der Linux Lounge. Es ist im Endeffekt eine deutlich simplere Form von Osmond, um OpenStreetMap-Daten sich anzeigen zu lassen. Also nicht nur die Daten, sondern es auch einfach für den Alltag nutzbar zu machen. In der neuen Version, die auch immer benannt ist nach dem Datum, an dem es released worden ist, das wäre jetzt der 4.6. gewesen diesen Jahres, ja, da hat man einfach nochmal die Daten aktualisiert. Das ist jetzt aber nicht das große neue Ding, sondern dass man GPX-Import hat, weil so Tracks, gerade fürs Radfahren oder für, ne, auch für Fußweg oder so oder fürs Wandern oder so, dafür bietet sich Organic Maps tatsächlich an, weil es, wie gesagt, nicht so super krass viele, viele Features hat, aber eben halt für den Alltag gut benutzbar ist, und dann ist eben halt schön, dass man auch GPX-Tracks einfach importieren kann. Ansonsten, ja, natürlich ein paar Bugfixes ohne Ende, so, ja, und tatsächlich ist das Routing besser geworden für Autos und Fahrräder, also wenn ihr da in der Vergangenheit mit Problemen hattet, einfach mal ausprobieren. Ansonsten war es so, man kann auch OSM-Edits tatsächlich dort stattfinden lassen, in begrenztem Maße. Und das war, also es gab einen Bug, wo es, wenn man dann auf, wo man dann eben nicht am Strom war, wo es dann quasi nur auf Akku-Power lief, dass dann die Informationen nicht hochgeladen worden sind. Und das ist natürlich blöd, dass man dann jedes Mal zum Upload quasi der Information dann das Ding anschließen musste. Das wurde aber jetzt gefixt. Ansonsten gibt es auch eine Navigation, die jetzt auch ohne Gyroscope funktioniert. Das ist auch ganz nett, ne, dass man dann eben in eine gewisse Richtung läuft und dann eben nicht anhand des Gyroscopes erkannt wird, in welche Richtung, also ne, in welche Richtung man sich hinstellt, ja, sondern dann eben drei Schritte läuft und dadurch man dann weiß, wo man gerade hinguckt oder wo man gerade hinläuft. Ja, ansonsten ist die Geschwindigkeit von der Text-to-Speech-Engine ein bisschen runtergedreht worden. Und ja, das ist erstmal alles dazu. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie gesagt, es ist im F-Droid-Store einfach erhältlich. Einfach runterladen aus. Also Store ist gut. F-Droid, ja, auf der F-Droid-Plattform einfach runterladbar. Und da würde mich auch natürlich mal interessieren, ob das vielleicht für einige von euch sogar eine Alternative zu Komoot oder sowas sein kann, was ja auch OpenStreetMap-Daten nutzt, aber ja, selber keine Open-Source-Applikation ist, sondern dann auch noch irgendwie so ein Bezahlmodell mit dabei hat und so. Und da wäre natürlich mal ganz spannend, ob das damit mithalten kann oder zumindest eure Bedürfnisse dabei soweit befriedigt.
Ich bin ja tatsächlich ein bekennender Google Maps-Nutzer, weil ich halt im Moment die Alternativen, die es halt in den verschiedenen Ebenen gibt, auch OSM-basierende Alternativen, mich bis jetzt alle bei Weitem nicht überzeugt haben. Organic Maps habe ich vor ein paar Monaten dann angefangen, oder schon fast ein Jahr her, das erste Mal genutzt, ist schon von der Bedienung und von der UX, weil es näher an Google Maps ist, tatsächlich weniger krampfig zu benutzen als zum Beispiel OSM ahnt. Tatsächlich hat mich bis jetzt noch gestört, dass die Suche immer sehr teilweise langsam, teilweise komische Ergebnisse, teilweise überhaupt nicht relevante Ergebnisse aufgetaucht sind. Das war also nicht gerade sehr angenehm, darüber irgendwie die Orte zu finden. Also wenn ich mal schnell navigieren will, weil ich ins Auto springe, war das immer noch sehr anstrengend. Ich habe jetzt, wo ich das Update gelesen habe, habe ich tatsächlich gestern angefangen, ein bisschen rumzuspielen mit Organic Maps. Ich weiß, ob sich irgendwas gebessert hat in der Suche. Es fühlte sich zumindest besser an. Und kann ich vielleicht mal empfehlen, wenn ihr dann üblicherweise mit Google Maps unterwegs seid, dann kann man mit Organic Maps mal ohne Google vielleicht auch ganz gut navigieren.
Dann nur kurze Frage, nutzt du es vor allem für Autorouting oder auch noch für andere Sachen?
Primär für Autorouting, weil auch leider die Stauvorhersagen, das andere Killer-Feature von Google Maps, was irgendwie ich nicht wüsste, wie man das ohne Datenschutzkatastrophe und vernünftig Open Source alternativ darstellen sollte, aber das ist tatsächlich das andere Killer-Feature, ja.
Genau, das ist bei mir immer so das Argument, OSM zu verwenden. Also beim Auto kann ich das total nachvollziehen, dass man dann irgendwie auf Google Maps zurückgreift, eben genau wegen den Staufeatures und so. Aber wer irgendwie noch mit Google Maps, also das habe ich leider zu oft gesehen, deswegen habe ich da immer so regelmäßige Retraumatisierung, wenn ich Leute sehe, die dann versuchen, mit Google Maps ihr Radrouting zu machen, weil sie es einfach beim Auto gewohnt sind, ne? Mal so ein Wochenendtour oder sonst irgendwas. Und da muss man einfach sagen, bitte, 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 probiert da wirklich mal Organic Maps oder von mir aus auch Osmond, ja, wenn es ganz schlimm läuft, auch mal das aus, wenn ihr da ein bisschen Zeit habt, rumzuspielen, weil also die Datenqualität, ich habe das jetzt letztens wieder gemerkt, weil ich jetzt das Wochenende unterwegs war im Urlaub, und das ist einfach, das ist, also ne, jeder kleine Trampelfahrt an irgendeinem kleinen Bächlein ist halt in OSM drin, und das kriegst du einfach so mit Google Maps einfach nicht, und dann entgeht euch vielleicht das ein oder andere Schmankerl in eurem Urlaub oder in eurem Alltag. Deswegen da nur der nett gemeinte Hinweis.
Das kann ich definitiv bestätigen. Also gerade was Fahrradrouting angeht und irgendwelche Wege, irgendwelche Waldwege, die einfach überhaupt nicht existieren in den Google-Daten. Teilweise auch irgendwo in relativ abgelegenen Gegenden ist die Datenqualität da bei OpenStreetMap deutlich Google voraus. Das ist manchmal sehr überraschend, um wie viel besser das ist. Das kann ich durchaus bestätigen. Aber wir wollen die Neues aus dem Repo-Kategorie auch einmal gleich dicht machen. Und da habe ich ein schönes Rausschmeißer-Thema für die Leute, die gerne Firmware flashen. Es gab ein Update von Coreboot, und zwar Coreboot in der Version 4.20, welches nun weitere Mainboards unterstützt. Und wenn man sich jetzt nach den nach User-Facing-Sachen anguckt, da sind das so viele so Bugfixes und Kleinigkeiten. Die Notebooks unterstützt werden, sind sehr viele von Google, die Chromebooks. Die bekannteren Mainboards und Notebooks, die man vielleicht erkennt, ist vielleicht wie das Latitude E6400, ASRock B75M oder das Elitebook, HP Elitebook 2170P. Die anderen Sachen sind alles teilweise auch Development Boards, die man üblicherweise nicht kennt. Aber, wenn man mal in die History zurückguckt und auch den Veröffentlichungsartikel, es sind über 1600 Commits drin und sie haben unglaublich viel an der Codebase refactored, sauber gemacht und haben halt wirklich das Projekt auch dazu geführt, dass es auch weiterleben kann, in der Zukunft weiterentwickelt werden kann. Und freut mich, das zu sehen, dass da wirklich sehr viel Aktivität ist. Da passiert sehr viel im Hintergrund und das Projekt lebt und strebt. Und wenn ihr ein alternatives BIOS wollt, Coreboot in der Version 4.20.
Newsflash.
Genau, und da kann ich euch auch nochmal mit neuer Hardware beglücken, nämlich das Pinetab 2 wird endlich ausgeliefert von Pine64. Die haben entsprechend ein Tablet rausgebracht, die zweite Version, wie man am Namen schon erkennen kann. Und die soll wohl, das ist so das, was man so in Foren liest, deswegen haben wir auch den Foren-Thread für die ersten Erfahrungsberichte quasi mal verlinkt in unseren Shownotes nach der Sendung, dass das wirklich hardware-seitig ein ziemliches Premium-Gerät ist oder zumindest so wirkt. Also irgendwie mit einem schönen Case und also dass das wirklich gut mithalten kann mit dem, was man so erwarten würde von einem normalen Tablet und dann nicht immer nur so ein Plastikbomber ist, wie man das manchmal so nicht nur bei N64, sondern auch grundsätzlich bei so Linux-betriebenen oder offeneren Geräten hat. Das Ding ist so, was man ja immer noch mal immer wieder anmerken muss, Pine64 selber produziert nur die Hardware, sie sind nicht für die Software zuständig, es gibt einige Leute, die auch an der Software mitarbeiten, aber primär macht das die Community. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, liegt das nicht an Pine64, sondern es liegt daran, dass die Community noch nicht so weit ist. Ne? Also die arbeiten auch intensivst mit PostmarketOS und anderen Gruppen zusammen oder auch Distro-Anbietern oder Leute, die da einfach Bock drauf haben. Aber deswegen sofort eine Anmerkung. Im Moment ist es tatsächlich so, dass der Wi-Fi-Treiber nicht funktioniert, nicht funktional ist. Das heißt, wenn ihr ausgerechnet euer schönes, super hübsches Premium-Tablet haben wollt und nutzen wollt, müsst ihr erstmal einen USB-Dongle dran packen, damit ihr die Verbindung dann entsprechend zum WLAN aufbauen könnt. Ansonsten ist das dann ein sehr teurer Brief, teuer stimmt ja gar nicht, aber zumindest ein teurerer Briefbeschwerer. Was ihr aber noch machen könnt, deswegen ist es ja auch eigentlich ein Development Board oder Development Hardware. Es ist in dem Paket, was ihr dann bekommt, ist auch ein UART USB-Connector mit dabei, damit ihr Debugging betreiben könnt. Und das ist ganz nett. Also wenn ihr damit einfach mal ein bisschen rumspielen wollt und vielleicht auch Bock habt, irgendwie mal den Wi-Fi-Treiber zu reverse-engineeren, why not? Ne? Einfach mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus und es gibt ein paar Unboxings auch auf YouTube, falls ihr da mal einen Blick drauf werfen wollt.
Von mir gibt's eine Geschichte, die hatte ich auch aus einer früheren Linux-Launch bereits erwähnt. Das ist die ganze Geschichte rund um JPEG XL, die nur mal ganz kurz zusammengefasst, auch wenn man das der MPEG Group nicht zutraut, ist das neue Format durchaus sehr zukunftsweisend. Auch die Patentsituation ist sehr viel geklärt. Und es soll ein Format sein, welches sehr viele Features aus sehr vielen anderen alternativen Dateibildformaten, Dateikompressionsformaten, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, zusammenfasst. Und wenn man so wirklich sagt, ich will etwas, was wirklich gut lossless und lossy komprimieren kann und Features kann, animieren kann, dann will man JPEG XL. Aber solche Formate verbreiten sich nicht dadurch, dass das jemand will, sondern einer der Hauptargumente, um so ein Format zu verbreiten, sind Browser. Und Google hatte tatsächlich sich dazu entschlossen, dass in Chrome ein experimenteller JPEG-XL-Support, der da bereits eingebaut war, einfach mal wegrationalisiert wurde mit der Argumentation, nutzt ja niemand. Es war hinter einem Feature-Flag versteckt, es war experimentell, deswegen hat es auch keiner genutzt und die Argumentation kann keiner irgendwie so wirklich, also nicht direkt nachvollziehen, die Argumentation. Man kann sich vorstellen, dass Google Alternative mit WebP-Formate vorantreiben will oder AV, dem AVIF-Format, dem Interframe-Format von AV1, die auch natürlich so ein bisschen seine Vorteile hat, weil der Code zum AV1-Videodekodieren auch schon in den meisten Browsern drin ist. Aber die Leute wollen und mögen JPXL, ich gehöre auch dazu. Und Google hat sich damit sehr unbeliebt gemacht, das aus Chrome rauszuschmeißen. Jetzt hat sich da wieder ein bisschen was entwickelt. So eine kleine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Firma, die heißt Apple, hat sich dazu entschlossen, das auch im Safari-Browser einzubauen. Also der Safari unterstützt das. Das FFmpeg-Projekt unterstützt JPXL und die News ist jetzt auch, die ich euch verlinkt habe, dass auch die aktuelle Version von FFmpeg nun die animierten Standards zu JPXL unterstützt. Also das ist auch ein FFmpeg-Support und die Diskussion in dem Issue-Tracker von Chrome ist auch wieder angefacht und da diskutieren wieder Leute. Allerdings gibt es bis jetzt von Google weiter Radio Silence und keinen Kommentar dazu. Was ich schade finde, vielleicht kriegen wir es ja immer noch hin, dass Google sich doch mal das neu überlegt und das Format nicht tötet, dadurch, dass sie ihre Browser-Dominanzmacht am Markt einfach mal ausnutzen und somit halt ein großer Browser, den fast sehr viele Leute nutzen. Wenn er das Format nicht unterstützt, dann ist das sehr schwer für das Format. Aber mal sehen, immer mehr Open-Source-Software unterstützt das und falls ihr zufällig in Positionen seid, die irgendwas darüber entscheiden, über welche Bildformate es gibt, JPXL hat bei großen Firmen, bei Meta, Facebook ist Meta, haben die sehr viele Berichte dazu geschrieben, wie die ihre Infrastruktur verbessern konnten, effizienter, schneller dekodieren und vielleicht habt ihr dann auch Einflussfähigkeit und könnt dann so ein bisschen nudgen Richtung mehr JPXL-Support, weil wenn alle anderen es unterstützen und nutzen außer Google, vielleicht überlegt sich dann Google das nochmal. Google macht aber nicht nur böse Sachen, was Code angeht. Es gibt auch ein paar schöne News von Google Engineers, die ein paar sehr sinnvolle Sachen machen. Und zwar gibt es einen Kernel-Patch, der jetzt in Version 2 veröffentlicht wurde, der die Performance verbessert bei Hypervisern, also Geräten, die VMs betreiben. Oder also wenn ihr ein System habt, welches eine virtuelle Maschine betreibt und der Memory knapp wird, also overcommitted Memory habt. Dann sinkt normalerweise die Performance bei den meisten Hypervisern unter Linux sehr stark und die Patches von dem Google Engineer haben in Benchmarks teilweise über 20% Performance Boost gezeigt und in nicht synthetischen Benchmarks, also mit so einem Memcached 10% oder einem Multichase MicroVM Benchmark 6% Performance Verbesserung gezeigt, die demnächst in den Kernel wandern sollen und das ist eine ganz, ganz nette Verbesserung für Leute, die zum Beispiel im Heimserver irgendwie mehrere VMs betreiben. Und dann gibt's noch ein weiteres File-System für den Kernel, was jetzt eingereicht wurde. Ich bin ja auch ein großer Freund von File-Systems. Und zwar heißt das PuzzleFS, welches von einem Cisco-Engineer oder von mehreren Cisco-Engineers entstanden ist. Und der Sinn und Zweck dieses File-Systems ist es, das Handling von OCI-Images und Container-Images zu verbessern. Und zwar ist das darauf fokussiert, dass man... Also bei Containern hat man üblicherweise verschiedene Layer an Daten, die sich dann dieses Container-Image zusammensetzen. Und da kann es vorkommen, dass Daten dann doppelt gespeichert werden. Also es sollte eine bessere Deduplizierung haben. Es ist von Anfang an auch so designt, dass sich da auch einzelne Sachen viel besser und sauberer raus mounten lassen können, dass man die File-Systems ins Host-System reinmounten kann. Und auch mehr Features für reproduzierbare Builds, dass also Container sich bauen lassen, die sich dann bitidentisch auch auf anderen Systemen bauen lassen und damit quasi mehr Vertrauen schaffen, dass dann auch wirklich niemand da irgendwelchen ungewollten Code reingeschmuggelt hat. Und das wurde jetzt zur Prüfung in den Kernel eingereicht und heißt PuzzleFS. Und wenn es dann im Kernel ist, werde ich es mir sicherlich einmal anschauen.
Wenn ihr bei euch auf dem Desktop ein bisschen groß reine machen wollt, also weil ihr euch vielleicht schon mal für den Urlaub vorbereitet oder sonst irgendwie, dann kennt ihr sicherlich die Applikation Chakafka. Das ist eine Applikation, mit der ihr euren Rechner entsprechend sauber machen könnt, einfach bestimmte Dateiarten, die doppelt sind, löschen könnt. Ihr könnt Caches entsprechend löschen. Es ist einfach so ein bisschen wie der C-Cleaner unter Linux. Wenn ihr den C-Cleaner noch kennt, lange Zeit ist es her unter Windows. Aber nun gut, das ist ganz nett. Ihr habt aber in Chakafka, die jetzt noch in der Version 6.0, noch ein ganz anderes nettes Feature oder viele Features, die sich so zusammenpacken. Nämlich jetzt einen Schwerpunkt auf Audiodateien. Das heißt, wenn ihr große Musiksammlungen habt mit unterschiedlichen Remixes von denselben Songs oder mehrere unterschiedliche Versionen, mal in besserer Qualität, mal in schlechterer Qualität und. Oder ihr habt nicht gemerkt, dass ihr zweimal eure oder einen Teil eurer Musikbibliothek kopiert habt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee, da mal reinzuschauen. Denn also Chakafka, die neue Version, erkennt tatsächlich auch Remixes. Also das heißt, ihr habt zwar komplett unterschiedliche Dateien, auch natürlich unterschiedliche Musik, aber sie haben zum Beispiel ähnliche Metadaten. Dann könnt ihr damit erkennen, ob ihr vielleicht doch nur den Remix haben wollt oder den Remix sogar löschen wollt oder andere Sachen. Ansonsten könnt ihr jetzt im Kommandozeilentool selber auch noch die Anzahl an Threads angeben. Das heißt, wenn ihr besonders große Arbeit, also besonders große Festplatten habt, besonders viele Dateien löschen, ändern, erkennen wollt und viele Dateien habt, dann könnt ihr das jetzt nochmal auf mehr Prozessorkerne verteilen und oder eben auf Threads verteilen. Und ja, grundsätzlich gab es ein großes Refactoring zur Version 6.0. Die Pipelines auch sind verbessert worden, also die Pipelines, um die Softwarestabilität entsprechend zu gewährleisten, sind nochmal verbessert worden. Und auch die einzelne Bilder, also es gibt jetzt eine einfache Möglichkeit, um ähnliche Bilder auch zu erkennen. Also es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit auf Musik fokussiert, nur in diesem Release hat das einen besonderen Fokus bekommen. Ihr könnt aber tatsächlich euch einfach ein Video dazu angucken, weil es da eine schöne Zusammenfassung einfach gibt vor den ganzen Features und ihr, ohne dass ihr das jetzt installieren müsst, da vorher mal einen Blick reinwerfen könnt.
Wenn man auf das GitHub, auf die README-Seite schaut von dem Projekt, da ist eins der wichtigsten Features, die du ausgelassen hast, Dennis, das muss man erwähnen, und zwar...
Es ist in Rust geschrieben, ja. Okay.
Ein bisschen mehr Elan, Kollege, ja.
Was, WLAN? Nee, WLAN.
Ja, okay. Ja.
WLAN habe ich.
Es ist in Rust geschrieben und sie vergleichen durchaus auch mit den etablierten Tools, also FSLint, Dedupeguru und Bleachbit sind da mit verglichen und die vergleichen die Features und das kann sich durchaus sehen lassen, was alles kann. Und auch die Runtime, also hier bei einem Beispiel-Run hatten die irgendwie für FSLint irgendwie was mit 40 Sekunden und Chakafka hatte irgendwie 8 Sekunden Runtime. Das ist schon durchaus ganz nett zu sehen, wenn das denn alles stimmt, aber warum sollte es nicht? Und definitiv ein Tool, was ich mir mal anschauen werde. Eine andere kleine News ist, dass wenn ihr Gaming macht unter Windows, aber ein Linux-Betriebssystem habt, dann haben manche Leute das Setup, dass sie Windows in einer virtuellen Maschine betreiben. Und um die GPU in die virtuelle Maschine durchzureichen, gibt es zum Beispiel PCI-Pass-Through, was manchmal mehr oder weniger gut funktioniert, oder den Virt.io-GPU-Treiber, die halt die GPU-Features durchreichen versuchen in die virtuelle Maschine. Und das ist schön zu sehen, dass es im aktuellen Mesa-Entwicklungsbranch gibt es explizit Verbesserungen an diesem Virt.io-Treiber für Sync. Das ist dieses Kompatibilitätslayer, welches quasi auf einem Vulkan-Treiber eine OpenGL-Schnittstelle bereitstellt. Und viele Spiele nutzen noch OpenGL. Und ich habe ja auch schon häufiger von Sync hier gesprochen. Das ist von der Kompatibilität her und von der Performance her wirklich sehr beeindruckend. Das ist teilweise, gibt es auf Voronix, gibt es Benchmarks, wo Sync besser abschneidet als der AMD, also Sync auf Vulkan, die OpenGL-Ebene quasi bietet, emuliert, translatiert, ist teilweise in einzelnen Benchmarks schneller als der AMD-GPU-Treiber von AMD in nativ OpenGL. Das ist schon sehr beeindruckend und der Virt.io-GPU-Treiber hat jetzt neue Extensions bekommen, die im nächsten Mesa-Release sein werden, die die Unterstützung von Sync dann noch performanter und besser machen, so dass dann hoffentlich noch mehr Spiele noch performanter, noch besser, auch unter einem virtualisierten Windows laufen, welches quasi den Virt.io-GPU-Treiber nutzt. Und falls wir ein paar Entwickler unter uns haben, die Java entwickeln, was ich auch noch netterweise festgestellt habe, das JDK 1.20 ist vor kurzem in den Feature Freeze gegangen, das heißt, es wurde geforkt vom Main Branch und wird jetzt nur noch Bugfixes haben und der Release ist für den 19. September gedacht und da gibt es dann einen Haufen lustiger Features mit den Virtual Threads und Structured Concurrency, String Templates, ist leider nur als Preview, Garbage Collector Verbesserungen und andere Sachen und das ist insofern ganz relevant, weil das JDK 21 das nächste LTS Release wird, welches quasi lange unterstützt wird und dann als Ziel für wirklich sehr viele also Firmen, die nicht immer ganz das Bleeding Edge Version haben wollen, sitzen dann aufs LTS und dann ist das 21er Release durchaus ein signifikantes Release, was dann hoffentlich im September rauskommt. Und dann habe ich noch einen Bericht für euch, der ein bisschen durch die Blogosphäre gegangen ist. Und zwar gab es von der Firma NitroKey, die so einen USB-Sicherheitsschlüssel herstellt unter anderem, einen Vorwurf gegen Qualcomm, dass sie persönliche Daten leaken. Und ich habe mich versucht, da so ein bisschen einzulesen und habe euch sowohl die paar eine Reaktion dazu und auch einen von den Bericht selbst von NitroKey verlinkt. Und die Geschichte ist die, dass wenn ihr ein Android-Phone habt, habt ihr neben eurem Betriebssystem, habt ihr da auch ein Modem drin und auf dem Modem läuft ein eigenes Betriebssystem. Und da passieren unglaublich viele Sachen auf dem Modem, die teilweise das Betriebssystem keinen Einfluss hat. Es gibt auch unglaublich viele Sicherheitsprobleme, die teilweise dann über das Modem-Betriebssystem laufen und euer Android gar nicht mitkriegt und der Kernel, der da drauf liegt. Also das ist eine durchaus kritische Stelle, die man berücksichtigen muss, wenn man auch sagen will, ich will ein Handy haben, was komplett ohne Google und ohne Google-Dienste ist, also irgendwie so ein iOS oder DelfinOS oder so. Und die NitroKey-Entwickler hatten auch iOS drauf und hatten ein Sony Xperia von 2018 und haben festgestellt, dass es da HTTP-Requests zu Servern von Qualcomm gibt, bei denen mitgeschickt wird eine ID, IP, Ländercode, Name des Chipsatz, Seriennummer, Betriebssystemnummer, Gerätemodell oder Liste an Software auf dem Gerät. Und hatten dann darüber halt, da haben dann geschrieben, dass halt Qualcomm die Daten liegt. Es gibt nun einige Berichte, die auch sagen darüber, also unter anderem aus der GrapheneOS-Community gab es eine in Anführungsstrichen Richtigstellung, also einen Kommentar dazu, die gesagt haben, das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Datenleak, das ist einfach nur das Konzept, wie Assisted GPS funktioniert. Also Qualcomm GNSS Assisted Service heißt der Dienst, der da im Hintergrund läuft auf dem Modem. Das hieß früher mal XTRA und das ist der Dienst, der quasi weitere Daten lädt, um besser GPS, schnellere Lokalisierung zu finden, GPS und solche Sachen. Und Qualcomm hat auch bestätigt, dass sie das halt, also eine der Kritiken von NitroKey war auch, dass das alles ohne Verschlüsselung über HTTP passiert ist. Ich habe mich gar nicht versprochen, es war wirklich HTTP. Aber auch Qualcomm hat auch mittlerweile gesagt, dass das dass sie das auch schon längst verbessert haben und dass das auch schon seit 2016 nicht mehr HTTP ist, sondern HTTPS ist. Und dass es da Datenschutzregelungen gibt und die Daten gelöscht werden und andere Sachen. Und die GrapheneOS-Leute haben halt auch dann gesagt, so ja, das ist halt, wenn man diese Features nicht versteht, dann soll man sich darüber nicht aufregen. Das ist halt auch etwas, was man berücksichtigen muss. Und was in dieser ganzen Diskussion mir leider untergegangen ist, was ich jetzt diese, ob das jetzt ein Feature ist, was notwendig ist, um das Assistant GPS vernünftig zu nutzen oder nicht, und ob das jemand, der ein alternatives ROM entwickelt, vergisst, dass es das gibt und sagt, ich bin Google-frei und dann im Hintergrund doch so diese Requests zu dem Hersteller gemacht werden. So ist, habe ich irgendwie, irgendwie hat mir niemand gesagt, warum man dafür, also dass man den Ländercode mitschickt, kann ich verstehen. Wozu muss ich die Seriennummer des Chipsatzes mitschicken? Wozu muss ich die Gerätemodellversion mitschicken? Wozu muss ich die Liste an Software mitschicken? Außerdem, wenn Qualcomm sagt, dass sie seit 2016 HTTPS nutzen, warum hat das Sony Xperia-Gerät von 2018 anscheinend noch so eine alte Library oder Version davon, die noch das HTTP-Protokoll nutzt? Und das sind so Fragen, wo ich mir so sage, so, ja, vielleicht mag das ein Feature sein, was man braucht für gewisse Funktionen. Und wenn man sie nicht im Blick hat, das darf man nicht den beschuldigen, dass man da irgendwie jetzt Daten frisst oder so. Und vielleicht ist das auch datenschutzkonform, was sie da erheben. Die ID ist vielleicht random generiert. Das mag ja alles sein. Aber so rein vom Prinzip her ist das halt nicht die Datensparsamkeit. Es ist nicht versucht, dass man irgendwie Qualcomm sich Mühe gibt, so wenig Daten wie möglich, um dieses Feature zu implementieren, sondern, ach, schicken wir doch nochmal mit die Modellnummer und die Seriennummer und so, man weiß ja nicht, wann man sie gebrauchen kann. Und auch wenn sie toll und sicher sind und irgendwie nach 90 Tagen gelöscht werden, warum sind sie 90 Tage da? Warum sind sie nicht 0 Tage da? Warum beantwortet ihr nicht den Request und speichert das gar nicht? Und das sind Sachen, wo ich einfach diesen Widerspruch von GrapheneOS, den muss ich selber widersprechen. Es ist mir egal, wie ein bekanntes Feature das ist und wie datenschutzkonform Qualcomm da auch irgendwelche Features schon eingebaut hat oder so. Es ist einfach unnötig viele Daten. Es ist unerwartet und dass ein Handy einfach auf allen möglichen Ebenen, alle möglichen Server von irgendwelchen Dienstleistern kontaktiert, um irgendwelche Sachen zu machen, ist scheiße. Und das ist tatsächlich etwas, was ich Qualcomm durchaus ankreide und bei mir nicht die Sympathie dieser Firma steigt in diesem Fall. Gut, Artikel habe ich euch verlinkt in den Shownotes, aber kommen wir zu einer nächsten Unterkategorie. Und zwar?
Genau, wir kommen so ein bisschen zu unserem, wir haben ja zwischendurch mal größeren Schwerpunkt aufs Fediverse bei uns, manchmal auch auf Matrix. Diesmal haben wir im Fediverse tatsächlich was Großes, was vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, weil nicht jeder das unbedingt nutzt. Und zwar Reddit hatte angekündigt, dass sie ihre API kostenpflichtig machen wollen, was auf die Firma hinter Reddit, und das hat dazu geführt, dass viele Subreddits gesagt haben, finden wir nicht gut, viele Open Source Lösungen, also viele Open Source Clients können sich das natürlich nicht leisten und dementsprechend würden dann diese Open Source Clients auch platt sein und so weiter und man würde jetzt quasi denselben Weg einschlagen wie Twitter. So, jetzt ist es aber so, es gibt ja durchaus eine Fediverse-Alternative, ähnlich wie bei Mastodon dann zu Twitter, gibt es Lemmy bezüglich Reddit. Lemmy ist, haben wir auch schon mal öfters drüber gesprochen, ist ein Link-Aggregator, eine Link-Aggregatoren-Software, und die ist jetzt tatsächlich durch diese Aufrufe und durch auch irgendwie das Aufzeigen dieser Alternative in den Subreddits durch die Decke gegangen. Und zwar unter anderem von jetzt, das war jetzt gestern, tatsächlich von 3000 Active Users für das gesamte halbe Jahr, jetzt auf 9000, also eine Verdreifachung, was schon ganz nett ist innerhalb von so weniger Tage. Also das ging so vor, ja, sagen wir mal so 8er ging das, glaube ich, los. Gut, also ist auf jeden Fall gut angenommen worden und es gibt inzwischen, also man sieht das auch an der Aktivität auf Lemmy grundsätzlich, also es gibt so ein paar Lemmy-Posts, die halt, also es gibt so einen ersten Lemmy-Post, der jetzt festgestellt worden ist, der jetzt über 1000 Upvotes hat, was einfach schon mal ein größeres Ding ist. Auch die ersten Softwareentwickler, also nicht nur die, die Open-Source-Clients geschrieben haben, sondern auch die, die kommerziell Reddit-Clients geschrieben haben, zum Beispiel für iOS gibt es Sync for Reddit, heißt das Ding. Und da hat der Entwickler gesagt, naja, wir könnten uns dann schon vorstellen, irgendwie dann eher Lemmy-Support dann mit einzubetten, wenn Reddit nicht mehr funktioniert. Und wenn jetzt das so wie bei Mastodon läuft und man jetzt eben einfach umsteigt, dann why not, ne? Können wir doch machen. Und haben das zumindest angesprochen, dass sie sich das dass sie sich das durchaus vorstellen können. Wir haben auch die App im Play Store, dieses Sync for Reddit einfach mal verlinkt. Es ist leider Closed Source, aber schön, dass da irgendwie auch ein gewisses Umdenken stattfindet. Ist aber leider in dem Fall auch gezwungenermaßen natürlich. Dann, grundsätzlich ist es dann, also das hat sich alles natürlich so, alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Reddit hat, also einige Reddit-ModeratorInnen haben tatsächlich NutzerInnen gebannt, die Lemmy promotet haben auf Reddit und in Subreddit. Es gab einen Lemmy-Migration-Subreddit, das wurde zugemacht. Und was dann passiert ist, ist natürlich, dass der Streisand-Effekt eingesetzt ist. Und somit das Thema noch größer wurde. Inzwischen ist das Subreddit, genauso wie die User, die gebannt worden sind, auch wieder entbannt und wieder verfügbar. Es gab auch ein Ask Me Anything ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer oder so von Reddit, aber auf jeden Fall mit irgendwie Verantwortlichen von Reddit. Das war eine ziemliche Shitshow so aus, also von dem, was so die Leute so geschrieben haben. Und. Und, was natürlich auch noch dazu kommt, also es geht gar nicht so sehr um Reddit, sondern vielmehr um Lemmy. LemmyML, die Hauptinstanz, ist ziemlich überlastet gewesen, weil wenn LemmyML quasi verlinkt wird als Hauptinstanz und alle so wie bei Mastodon Social dann alle darüber gehen, dann hat das natürlich einen immensen Schub und eine immense Belastung auf die Serverkapazitäten. Und dementsprechend haben dann die Leute hinter LemmyML dann auch entsprechend das alles wieder hochgestuft. Nur da ist halt keine Firma dahinter wie bei Mastodon. Bei Mastodon ist eine GmbH dahinter, die dann auch einfach mal Geld in die Hand nehmen kann und dann Server damit bewerfen kann, so dass die Hardware dann auch schnell passiert oder Leute mal eben schnell bezahlen kann. Für den Moment, das ist jetzt bei Nutomic tatsächlich nicht der Fall. Nutomic ist einer der Kernentwickler und einer der Betreiber von LemmyML. Der hat aber auch dann nochmal in einem Beitrag auf LemmyML darauf verwiesen, bitte, bitte, bitte verlinkt uns nicht, sondern verlinkt lieber auch andere Instanzen oder auch so Community-Listen, die es auch gibt, so dass man auch auf andere Instanzen weiterkommt oder auf die Projektseite gerne, ne? Dass man sich dann eben dort dann einen aussuchen kann. Und da hat er unter anderem zwei hervorgetan, nämlich einmal die Instanz lemmy.one und einmal behor.org. Behor.org ist eher eine, eine Instanz, die da auch irgendwie, ja, eher so einem Code of Conduct nahe kommt, die irgendwie schwarze Rhetorik irgendwie nicht akzeptiert, also als Interaktionsform und dementsprechend auch deutlich selektiver ist. Aber da kann man sich tatsächlich einfach anmelden und so ein bisschen wie die, also ne, damit, da muss man sich so ein bisschen drauf bewerben, dass man dann da aufgenommen wird. Und bei Lemmy One ist das, glaube ich, ein bisschen offener. Genau, also da wurde einfach nur gesagt, ne, das ist jetzt der große Vorteil. Wir haben hier föderale Struktur oder dezentrale Struktur, nicht föderal, aber dezentrale Struktur. Lasst uns diese doch nutzen und die kann jetzt eben halt in dem Fall auch die Rettung sein, damit die Software überhaupt verwendbar bleibt. Ja, dann gab es tatsächlich von Behaw, also von den Leuten, behaw.org, also BEEHAW.org, gab es dann tatsächlich auch nochmal eine Anfrage, nämlich eine Coding-Anfrage. Wer könnte denn bei einem Bug oder einem Problem, was ist, einem Feature, was fehlt, damit Behaw seine Arbeit weiterhin machen kann, wer könnte denn dabei helfen? Und das gebe ich jetzt quasi einfach mal an unsere Community weiter. Es geht darum, dass behaw.org wenn sich Leute registrieren, händisch überprüft, ob die Leute, was sie da reingeschrieben haben, als Selbstbeschreibung, als Namen und, ob das Personen sind, die zu der Community bei behaw.org passen. Ne? Also wenn da irgendeiner jetzt, was weiß ich, schreibt, ich weiß nicht, ich bin Teil der Maskulinisten, dann wird das, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Und das Problem ist aber, wenn die ModeratorInnen von behaw.org diese Person ablehnen, also zum Beispiel, da ist ja eine E-Mail-Adresse hinterlegt bei der Registrierung und, dann kann die Person nicht nochmal applyen. Aber das wollen die gar nicht bei Behaw, sondern die sagen, hey, die sollen natürlich eine zweite Chance bekommen, die können sich natürlich gerne wieder mit derselben E-Mail-Adresse nochmal versuchen zu registrieren. Wir schalten die dann frei oder eben nicht. Aber es gibt halt einfach Personen, die teilweise einfach nichts in ihre Beschreibung reingepackt haben, weil sie nicht wissen, dass sie etwas da reinschreiben sollten, damit behaw.org das entsprechend einschätzen kann, was für eine Person das ist. Und das heißt, man würde eigentlich gerne die Leute gerne aufnehmen, wenn man denn wüsste, wer das ist. Und denen quasi eine zweite, dritte und vierte Chance geben, wenn das denn notwendig ist. Das nur soweit. Da gibt's auf jeden Fall eine Verlinkung des entsprechenden Issues, 1096, in der Lemmy UI, und da kann man auf jeden Fall noch einiges machen. Ansonsten noch eine Information darüber, dass es neben der noch einer weiteren deutschen Lemmy-Instanz, nämlich fedit.net, nur noch eine weitere Instanz gibt. Wir wollen ja hier der Dezentralisierung quasi den Vorschub geben, also fedit.de, so, fedit.de ist eine deutsche Instanz. Aber wenn ihr noch eine weitere haben wollt, ihr könnt ja auf alle Communities entsprechend zugreifen, dann schaut doch mal bei discuss.technics, aber dann halt ohne Vokale, technics.de vorbei, von demselben Macher, also Milan von socialtechnics.de, wo wir auch unseren The Radio CC Account haben. Genau, ansonsten gibt es noch eine kurze Zusammenfassung, welche Interaktionsmöglichkeiten man denn von Lemmy aus mit Mastodon hat und andersherum. Also es ist zum Beispiel möglich, von Mastodon aus Beiträge in Communities zu erstellen. Dabei wird der Anfang des Textes als Überschrift verwendet, dann auf bestehende Beiträge kann man antworten, ne? Also man kann sich an der Diskussion einer Community, also so heißen diese Subreddits dort, also nicht Sublemmy oder so, sondern einfach leider Community, also weil es einfach ein bisschen zu allgemeiner Name ist, und kann sich da wie in so einer Mastodon-Gruppe einfach dran beteiligen und diskutieren. Und es gibt ja auch Up- und Downvotes, die gibt es ja in Mastodon so nicht. Aber wenn ihr einen Beitrag liked, dann wird das als Upvote in Lemmy gewertet. Downloads gibt's halt nicht. Ne? Und das ist halt auch ganz nett. Ansonsten, was man nicht machen kann von Mastodon aus, ist Communities selber erstellen oder Bilder von Mastodon in Lemmy entsprechend einzurichten und darzustellen oder die Texte zu formatieren. Das ist alles in Lemmy selber eher möglich. So. Und dann gibt es auch gibt es unter anderem noch den Lemmy Community Browser. Das heißt, wenn ihr irgendein Thema sucht, also Linux, Open Source, Linux Gaming, GOG, keine Ahnung, ja, Open Source Firmware, dann könnt ihr einfach mal unter browse.fedit.de nachgucken, weil da es eine lange, lange Liste von Communities gibt. Das sind bei weitem noch nicht alle. Ja, aber das ist zumindest der Versuch, ich glaube, das sind inzwischen irgendwie 6000 Communities, die ihr euch da einfach mal auswählen könnt und da einfach joinen könnt. Oder die einfach mitlesen könnt mit eurem Mastodon-Account, später mal entscheiden könnt, ob ihr da einen Lemmy-Account einrichten wollt. Ansonsten gibt es noch eine Community auf der kanadischen Lemmy-Instanz, lemmy.ca. Dort gibt es Wow, This Lemmy Exists ist eine Community, und dort werden halt nochmal spezielle Communities, wovon man jetzt nicht gedacht hätte, dass die bei Lemmy auch schon existieren. Ne, das ist sowas Ähnliches, gibt's bei Reddit auch, dass man die dann nochmal dort promotet. Ah, zu dem Thema gibt es also eine Community. Cool, der kann ich dann einfach joinen. Das ist vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung. So, dann gab es noch so Diskussionen darüber, was muss denn Lemmy machen, da um nicht in 10 Jahren genauso zu enden wie Reddit. Ne, da wurde dann schon angesprochen, dezentrale Architektur ist schon mal sehr, sehr gut, ja, gute Bedingungen. Aber man muss halt eben schauen, wenn der Account verloren geht, dass das natürlich im Moment noch sehr unschön ist, weil es derzeit keine Migrationsfunktion gibt, die es ja bei Mastodon explizit gibt. So, dann habe ich einfach nochmal einen Beitrag verlinkt, einfach der Vollständigkeit halber, dass aber, wir haben jetzt sehr viel eher positiv über Lemmy jetzt einfach mal so ein bisschen diskutiert und schön, dass das irgendwie angenommen wird und hey, Fettyburger ist super, aber auch da muss man immer mal wieder muss man sich vielleicht die Entwickler nochmal genauer angucken. Es hatte dann Fetty-Tipps auf Mastodon Social oder mstdn.social hatte nochmal einen Thread gestartet, warum diese Person Lemmy nicht mehr empfiehlt, und zwar deswegen, weil die Entwickler dahinter so ein bisschen problematische Ansichten haben. Also beispielsweise bezeichnen sie Nordkorea nicht wirklich als oppressive, also kann man vielleicht zusammenfassen als diktatorischen Staat oder sowas, und haben auch irgendwie uigurischen Opfer quasi so ein bisschen runtergespielt und so. Man kann sich das in dem Thread nochmal genauer anschauen, für wen das relevant ist und wen das interessiert, der kann da. Wir wollen das nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben, weil das kann Auswirkungen auf die Entwicklung und auf die Art und Weise, wie denn solche Communities laufen und auch moderiert werden. Und ja, man kann halt auch so es wie Behor machen und einfach da ein bisschen mehr Safe Space bauen. Beides hat da hat alles irgendwie so da seine Berechtigung. Ich meine, bei Mastodon gibt's auch ganz, ganz schreckliche Instanzen, die dann entsprechend vom Großteil gut gefiltert werden. Trotzdem ist es wichtig, einfach zu wissen, der Vollständigkeit halber. Und eine letzte Empfehlung noch, und dann bin ich mit diesem großen Part hier auch durch, nämlich gibt es noch eine Alternative zu Lemmy, die beides miteinander vereint, nämlich Link-Aggregator und Microblogging. Und diese Software nennt sich KBIN. Die könnt ihr unter kbin.pub, also PUB, könnt ihr euch die einfach mal anschauen. Das ist, das sieht ganz nett aus, ist vom Interface her ganz ähnlich wie Lemmy, hat aber dazu zusätzlich noch alle Funktionen, die Mastodon so auch größtenteils anbietet. Somit seid ihr also mit beiden Bereichen kompatibel. Das heißt, wenn ihr sowieso schon ihr mögt beide Modi, ja, so ein bisschen Microblogging, ein bisschen einfach mal was raushauen und auf der anderen Seite aber auch Diskussionen und auch strukturierte Diskussionen führen, dann ist vielleicht tatsächlich KBIN genau das, was ihr immer gesucht habt. Und dementsprechend freue ich mich erstmal grundsätzlich, dass es da einen Rush wieder auf das Fediverse gibt und dass man inzwischen tatsächlich Angebote hat, ja, also Softwareangebote hat in dem Fall und viele Instanzen hat, die sowas auch gut auffangen können. Das war vor einigen Jahren in dieser Form einfach noch nicht existent. Und da muss man einfach sagen, das ist unter anderem natürlich auch Mastodon, aber grundsätzlich dem Fediverse geschuldet und natürlich auch der Entwicklung von ActivityPub, die das in dieser Form überhaupt möglich macht.
Wir hatten eine Erwähnung auf Mastodon im Fediverse von dem Datenimperator, der doch mal als Vorschlag gesagt hat, erwähnt doch mal so ein Projekt wie OpenSense oder persönliche Firewalls. Und das habe ich gleich einfach mal aufgegriffen als Gelegenheit, darüber zu erzählen. Also wenn ihr zu Hause selber im Netzwerk mehr als diesen kleinen Plastikrouter von eurem Provider haben wollt und so ein bisschen ein paar Sachen einstellen wollt, Netzwerk machen wollt, gibt's die Möglichkeit, das auf verschiedenen Leveln zu machen und natürlich die Königsklasse, dass man sich dann so eine eigene Linux- oder BSD-Kiste hinstellt, wo man jedes Interface einzeln konfiguriert und Firewall-Stacks konfiguriert. Wer es aber ein bisschen bequemer haben will, da gibt es fertige Projekte für, und zwar zwei sehr bekannte sind pfSense und OpenSense. Beide basieren auf einem Projekt namens Monowall, wurden dann 2004 von geforkt, und 2015 hat sich dann wiederum OpenSense von pfSense geforkt. pfSense wird aktuell von einer Firma entwickelt namens Netgate, und ich habe schon manchmal die Diskussion mitbekommen, was sind so die Unterschiede zwischen OpenSense und pfSense, was möchte ich, wenn ich so eine alte, oder was heißt alte, aber so eine kleine x86-Kiste habe und möchte da irgendwie eine Firewall drauf machen, möchte mir da irgendwie VLANs einrichten und irgendwie VPNs und all so ein Krams, was soll man von beiden nehmen? Beide sind sehr mächtig, beide können sehr viel, beide basieren auf BSD und haben einen sehr soliden Netzwerkstack. Allerdings gibt es schon ein paar Unterschiede, und zwar würde ich behaupten, dass in der OpenSense-Welt die Community ein bisschen größer und aktiver ist, was auch Gründe hat. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier in der Linux-Lounge die Geschichte erzählt. Die haben eine etwas kleinere Kernkomponente für das ganze Firewall-Betriebssystem, aber mehr Pakete, die man quasi nachrüsten kann. Von verschiedenen Firewall-WireGuard-Technologien, OpenVPN und verschiedene Verwaltungstechnologien und Container-Runtime-Engines und. Und tatsächlich würde ich auch jedem eher zu OpenSense raten. Der Grund dafür ist einfach, dass die Firma und die Leute hinter NetGate, die hinter pfSense stehen, problematisch sind. Und zwar gab es da in der Vergangenheit ein paar sehr schöne Geschichten, nämlich 2017 hatte die Firma hinter OpenGate, also erstmal anonym, das heißt man nicht direkt nachvollziehen könnte, eine Domain namens opensense.com registriert, die das OpenSense-Projekt zu dem Zeitpunkt nicht hatte, und hat darauf dann angefangen, eine Diffamierungsseite gegen OpenSense zu machen. Die waren da sehr angepisst von und haben dann angefangen, da Bilder von Leuten auf Holzpferden und ein Videoausschnitt aus The Downfall, ist eine Dokumentation über Hitler in seiner letzten Zeit, und haben gesagt, so geht's im Bunker der OpenSense-Entwickler zu, und haben halt von rassistischen bis vulgären bis hin zu so kindischen Beleidigungen da eine Diffamierungsseite gemacht. Die ist einfach so total absurd. So absurd, das glaubt man kaum. Deswegen habe ich euch auch mal in den Shownotes das Webarchive-Link dazu gepackt. Und da gab es dann eine juristische Auseinandersetzung, wo es ja noch herausstellte, dass das einer der Leute von pfSense war, die dann quasi diese Seite betrieben haben. Jetzt vor kurzem, 2021, gab es auch den Fall, dass für FreeBSD eine WireGuard-Implementation in den Kernel mit sollte. Und im Rahmen von pfSense, einer der Entwickler, Kip Macy, das programmiert hat, und diese Implementation hatte sich Jason Donnefeld, der Entwickler von WireGuard, hat sich die angeguckt, und kurz vorm Release, irgendwie 2-3 Wochen vorm Release von FreeBSD 13, hat er dann irgendwie gesehen, so, oh scheiße, die ist broken, die ist fehlerhaft, die ist vielleicht sogar Security-Issues voll, die ist sowas sollte nicht in BSD landen, was auch irgendwie eine längere Zeit gepflegt wird. Und dann hat sich Jason dahingesetzt und quasi aus seinem Urlaub raus teilweise versucht, die WireGuard-Implementation für BSD zu schreiben. Hat sich auch mit den BSD-Leuten zusammengesetzt und hat da versucht, das zu entwickeln. Und hat dazu geführt, dass es dann einen riesigen Diffamierungspost gegen Jason Donnefeld und was für ein Security-Unmensch er ist, auf dem Blogpost auf der pfSense-Seite gibt, der mittlerweile wieder down ist. Aber man sieht halt, mit welcher Art die dazu reagieren. Und Matthew Garrett aus dem Kernel hat dann auch noch einen sehr lustigen Tweet abgesetzt. Und zwar ist Kip Macy auch der Kollege, der damals bekannt wurde als Landlord of Hell. Das war meine Geschichte, ist schon 10 Jahre her. Aber der hatte damals einen Mieter in seiner Wohnung, wo er die rausekeln wollte, hat so rassistische Kommentare darüber gemacht, dass das sind ja nur Mexikaner, die leben ja nicht, deswegen darf ich denen Sachen, das ist ja nicht klauen. Der hat irgendwie den Boden angesägt mit der Absicht, dass die Bude einstürzt, wenn die da drin sind. Und er ist halt irgendwie eine sehr schwierige Person. Und ja, das ist auch der Entwickler, der dann auch die WireGuard-Implementation, die dann Jason Donnefeld gar nicht gut fand, für BSD geschrieben hat. Und das ist einfach alles so ein Konglomerat an Menschen, die hinter dem pfSense-Projekt stehen, dass ich irgendwie auf keinen Fall das meinem Netzwerk anvertrauen würde. Deswegen auch die Community hinter OpenSense ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Wenn ihr da gerne weitere Kommentare zu habt oder so, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Aber wenn ihr euch selber eine Firewall zu Hause aufsetzen wollt, kann ich euch OpenSense empfehlen. Da gibt's auch so vorgefertigte Appliances, die könnt ihr euch dann reinstecken mit so mehreren Netzwerkports. Und dann könnt ihr dann auch mit einer Web-GUI euer Netzwerk und Firewall besser verwalten.
Zockerecke. Genau, heute nicht mit so einem riesen Rundumschlag, wie das normalerweise so der Fall ist, wenn Chris beispielsweise wieder da ist und dann nochmal was zu Mindtest oder auch zu Valorant noch was erzählen kann. Ich werde mich jetzt hier auf die Steam Deck konzentrieren und hab auch gar nicht so viele Sachen dabei. Erstmal, das hat zumindest einige Leute in meinem direkten Umfeld sehr gefreut. Mich persönlich interessiert das zwar nicht so sehr, aber wir wollen ja auch die großen Sachen mitnehmen. Nämlich Diablo 4 ist ja in Early Access oder grundsätzlich veröffentlicht worden oder erste Beta-Tests oder wie auch immer. Auf jeden Fall Diablo 4 kann man wohl jetzt bei Blizzard sich dazulegen. Alles wunderbar. Und tatsächlich ohne groß riesigen Aufwand kriegt man Blizzard, den Blizzard-Client und auch unter der Steam Deck zum Laufen. Und zwar ziemlich rund. Man kann dafür einmal Lutris verwenden und darüber quasi den Blizzard-Zugang erledigen. Man braucht auch kein GE-Proton, sondern kann einfach Proton Experimental nehmen, was es bereits gibt. Oder man nimmt halt das Non-Steam-Launcher-Script, was ebenfalls funktioniert. Dann stellt man die Einstellung auf Medium, ja, damit es nicht ganz so crappy aussieht, packt das Ding auf 40 FPS fest und schaltet FSR 2 Qualität ein und dann läuft das. Und auf dem Desktop, und wie gesagt, ne, alles unter Linux, obwohl es nicht dafür entwickelt worden ist, auf einem Desktop läuft das ebenfalls sehr gut. Mit einer guten Grafikkarte kriegt man da seine 100 FPS und das fluppt einfach. Und das ist einfach schön zu sagen zu können, für Leute, die das Spiel halt interessiert, dann einfach sagen zu können, ja, ja, hier, Diablo 4, klar, ist gerade released oder ist gerade wollte das testen, gar kein Problem. Das könnt ihr ebenfalls auf der Steam Deck oder auf dem Linux-Rechner auch ohne Probleme.
Geht das auch ohne Microtransactions?
Keine Ahnung, ich spiele das Spiel nicht, deswegen.
Das war ein Seitenhieb auf Blizzard, die ihre Diablo-Serie so ziemlich in Unmut getrieben haben durch ihre Entwicklungsentscheidung. Ist egal. Aber schön zu sehen, dass es geht.
Ja. Ansonsten, wenn ihr Cases haben wollt, also es gibt ja schon Backplates für die Steam Deck, so also halbtransparente Backplates, die ihr einfach austauschen könnt. Es gibt ja auch hier so Folien, die ihr ja auch da entsprechend anfertigen könnt. Ich bin jetzt von den Folien nicht so ein Fan. Backplates würde ich mir, glaube ich, noch zulegen, also zumindest so eine halbtransparente, dann passt die nämlich ganz gut zum Fairphone 3, was ja auch so eine halbtransparente Backplate hat, so ein Cover. Aber jetzt gibt es auch von der Firma Extreme Raid komplette Full Cases, also auch welche, die halt so wie Perlmutt schimmern, also die heißt dann irgendwie Chameleon sonst irgendwas, und das ist dann wirklich komplett, ja, also alle Buttons und, die haben dann alle, sind dann wieder komplett transparent oder haben dann eben bestimmte farbliche Transparenz und die kann man jetzt entsprechend vorbestellen. Ist ja ganz nett. Jetzt ist nur das Problem, ja, die Steam Deck ist an sich schon ganz gut reparabel, aber sie ist halt auch kein Fairphone oder kein, wie heißt es nochmal, hier, Framework-Laptop. Ja, so weit ist es dann nicht, weil wenn ihr nämlich die Front austauschen wollt, müsst ihr die komplette Steam Deck auseinandernehmen. Und da hat man mal ganz schnell einen kleinen Fehler gemacht und das kann halt eure Steam Deck wirklich, also die Funktionalität eurer Steam Deck wirklich in Gefahr bringen. Da ist quasi eine neue Festplatte, eine neue kleine SSD einzubauen, nichts dagegen. Und dementsprechend wird auch bei den iFixit-Anleitungen, die irgendwie 130 Schritte haben, mit Fotos und allem drum und dran, kriegt diese Anleitung auch das Label Difficult. Also das ist wirklich schwierig, das ordentlich zu machen. Im Moment gibt es 5 Cases, die man vorbestellen kann. Die kosten zwischen 36 und 46 Dollar. Und ja, das, also wenn das für euch irgendwie eine Wahl ist, gerne. Wenn ihr da mal Erfolg mit habt oder so, dann schickt uns auch gerne mal Bilder oder sowas, auch wenn das jetzt für einen Podcast ein bisschen komisch klingen mag, aber oder erzählt einfach mal von euren Erfahrungen. Das würden wir schon gerne wissen, wenn ihr eure Steam Deck, also so mutig wart, eure Steam Deck da tatsächlich in Perlmutt oder in einer anderen netten Farbe entsprechend umzukustomisieren. So, und jetzt noch eine letzte Geschichte. Ja, ich bin ja, wie ihr wisst, ein Riesenfreund von Apple. Ich bin ja eigentlich der größte Apple-Fan, den man sich so vorstellen kann. Ja, ich mag das richtig, wie sie quasi, ja, wie soll man sagen, wie sie es hinkriegen, mit doch relativ wenig Aufwand Scharen von Leute von etwas zu begeistern, was es entweder schon mal gab, ja, oder was einfach viel kostet und deswegen irgendwie so eine ominöse Eigenschaft irgendwie darbietet. Und noch viel freundlicher werde ich dann, wenn große Open-Source-Projekte, die dann verwendet werden in diesem Prozess oder die zumindest, das überhaupt möglich machen, dass bestimmte Features überhaupt existieren, zum Beispiel Bash oder so, dass die quasi außen vor bleiben, also nicht genannt werden, sondern gesagt werden, wir als Team bei Apple haben uns da wirklich, also auch Wochen, wenn nicht sogar Tage, stundenlang gegenseitig erzählt, wie toll wir sind. Und das muss ja auch irgendwie gutiert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Apple hat ein Game-Porting-Toolkit zusammengestellt. Und hat dann gesagt, ja, wir haben da lange dran gearbeitet und dies und das und jenes. Wir haben da auch kooperiert, das haben sie dann irgendwann dann doch mal erwähnt. Aber so in der öffentlichen Darstellung ist das so, ja, und dann kann man jetzt in Zukunft auch viel besser zocken und dann kann man das also sogar auf dem Mac jetzt mal, ne, auf dem Mac dann doch mal ein bisschen was spielen. Was aber seltenst, sagen wir mal, in den Medien dann erwähnt wird, ist, dass das fucking Wine ist, was sie da verwenden. Oder zumindest große Teile davon. Und das ist, finde ich ziemlich Banane. Da hat irgendwie Valve ordentlich reingebuttert, ja, und viele, viele andere Firmen haben da ordentlich, also Firmen, aber auch Einzelpersonen haben da echt viel Zeit und Geld investiert und so weiter. Dann kommt Apple um die Ecke, hat gesehen, oh, das läuft ja wirklich gut. Und sagt dann, ja, wir basteln da mal so ein SDK für die Entwickler zusammen, damit das dann auch unter Mac ordentlich läuft. Weil ist ja eigentlich im Endeffekt alles vorbereitet, solange das mit Vulkan läuft, auf der, wie heißt die nochmal, APU, also ne, auf den Apple M2 und M1 Dingern. Nun ja, das nur als kleiner Rant so nebenbei und nicht so wahnsinnig überrascht. Gut, dann kommen wir somit zum
Kommando der Woche.
Und da habe ich ein Tool mitgebracht, welches ich auch häufiger verwende, wenn ihr REST-Anfragen, HTTP-Anfragen testweise gegen Endpunkte schickt oder irgendwie skripten wollt, irgendwas mit Curl, ist das teilweise ein bisschen anstrengend, die verschiedenen Parameter da zu escapen und reinzukriegen und der JSON-Output, den Output wieder zu parsen. Und da gibt es ein Kommandozeilen-Tool, das heißt HTTPy, welches in Go geschrieben ist und euch erlaubt, relativ einfache JSON-Objekte einfach mit zu übergeben. Also als Aufrufparameter könnt ihr mit einem Doppelpunkt könnt ihr Header setzen, mit einem Gleich könnt ihr Query-Parameter mit setzen, ihr könnt Daten setzen mit einem Doppelgleich. Die werden automatisch JSON-encodiert. Ihr könnt auch wie bei JQ einzelne Sachen auswählen und könnt halt verschiedene HTTP-APIs sehr bequem auf der Kommandozeile ansprechen und REST-Requests schicken, testweise oder auch sehr gut damit skripten.
Tipps und Tricks.
So, und da habe ich direkt zwei Kleinigkeiten mitgebracht, nämlich zwei Fonts. Einmal Intel One Mono und einmal Pisco Labis. Michael, du hattest aber
diesen Fonts noch was zu sagen. Ich dachte, du kommst jetzt noch mit überzeugenden Argumenten, warum man sie nutzen sollte.
Naja, das sind einfach Fonts, weil jeder ja so ein anderes ästhetisches Empfinden hat, weißt du?
Ja, ich hatte diese Intel One Mono-Geschichte auch gelesen und dachte mir so, aber warum? Es gibt, was gerade Monospace-Fonts für Coder angeht, gibt es gerade schon sehr gute Alternativen. Früher Adobe mit Source Code Pro, aktuell JetBrains Mono, welches halt auch irgendwie die OpenType-Features von vorne bis hinten unterstützt, welches Ligaturen unterstützt. Und ich habe jetzt bei dem Intel-Font zum Beispiel auch nicht gesehen, dass die da Ligaturen unterstützen, was ich eigentlich ein sehr nettes Feature finde. Vielleicht mag es nicht jeder, aber ich bin mir nicht sicher, warum Intel jetzt da eine neue Monospace-Font hat, warum diese Welt noch eine Monospace-Font braucht. Hatte ich gehofft, von dir zu hören, aber...
Nö, also, hör mal, habe ich gefunden. Gibt's übrigens eine schöne Lemmy-Community zu, die man sich da abonnieren kann, wo dann solche Sachen reinfließen. Was ich dann eher noch mal promoten würde, weil es tatsächlich mir zumindest einen Mehrwert gebracht hat, das ist eben ebenfalls ein Monospace-Font, weil du jetzt hier explizit nach denen gefragt hattest. Und das ist Iosefka, weil das sehr, sehr schmale Buchstaben sind, die aber trotzdem noch super lesbar sind. Und ich deswegen das gerne bei Programmieren, aber vor allem im Terminal grundsätzlich gerne verwende, weil ich dann einfach mehrere Fenster nebeneinander packen kann, ohne da viel Platz zu verschwenden. Pack mal mit in die Shownotes.
Na gut, dann habe ich euch noch zwei Tipps mitgebracht. Und zwar hatte ich ja auch erwähnt, dass ich mittlerweile KDE und Wayland verwende, was insofern ein Novum ist für diese Sendung, weil ich üblicherweise immer, wenn ich KDE und Wayland ausprobiert habe, die letzten zwei Jahre, sehr viel darüber gemeckert habe, was noch alles broken ist und nicht funktioniert. Das hat sich mit KDE 5.27 jetzt auch mittlerweile sehr gut geändert. Das hatte ich auch schon in der vorigen Sendung erwähnt, dass ich bis jetzt auf Wayland umgeswitcht bin und da auch sehr glücklich im Moment bin und sehr vieles sehr gut funktioniert. Das Screensharing wird aktuell über Portals geregelt, so heißt die API, die dann die verschiedenen Desktops unterstützen. Also Gnome hat da auch schon sehr guten Support für. Und die Anwendung spricht halt diese Portal-API an und fragt dann, hey, ich will was vom Screensharen. Und der Window-Manager sagt dann, jo, hier kannst du einen Ausschnitt haben, ganzen Bildschirm haben oder sonstige Sachen. Und dieser Auswahldialog kommt dann halt vom Betriebssystem. Und der KDE ist ja sogar so weit, dass ich sogar einen Virtual Screen so on the fly hinzumachen kann, den ich dann share oder einzelne Anwendungsfenster oder Bildschirme. Das funktioniert alles super gut und super toll. Außer wenn die Anwendung nicht diese Portals-API spricht, dann greifen die Kompatibilitätssachen nicht immer so wirklich. Und es gibt da zwei bekannte Electron-Apps, die der eine oder andere vielleicht aus der Berufswelt kennt, nämlich Slack und Teams. in Byte war Screensharing halb broken bis komplett broken bei mir, seitdem ich auf Reddit gewechselt bin. Und mein Tipp, den ich euch mitgeben kann, von Teams, die Desktop-App ist sowieso total kaputt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht die Webbrowser-Version, also es ist immer eine Web-App, es bleibt eine Web-App, aber ihr wollt die irgendwie so gepackaged Namen vom Framework vergessen, was der Web-Apps da einpackt, gibt es von der Community bereitgestellt ein Teams for Linux auf FlatHub als Flatpak. Und wenn man sich das installiert, funktioniert Screenshare super duper. Und unter Slack habe ich nur ein Problem mit der aktuellsten Version von Slack. Und wenn ich da tatsächlich einfach auf FlatHub eine Version zurückgegangen bin, funktioniert bei mir auch unter Steam der Screenshare wunderbar. Und wie man auf eine Version zurückspringt und auf welche ich da empfehlen würde, habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schade, dass man auf FlatHub mit Flatpak nicht einzelne Pakete markieren kann, als dass der nicht darauf updaten soll. Man kann entweder sagen, der soll ein Paket gar nicht updaten, oder ich habe es halt, wenn ich es downgraded habe und ich dann wieder ein Update mache, muss ich wieder zurück downgraden, weil ich ansonsten die neueste Version habe und Screenshare nicht geht. Aber habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und dann noch ein weiteres kleines Flatpak, was ich euch mitgeben kann auf dem Weg. Wenn ihr Diagramme zeichnet, da gibt es diese Webseite Draw.io, wo man sehr bequem kleine Diagramme zeichnen kann, so auch Flowcharts und so ein Zeug. Und wer das gerne nutzt und auch gerne auf dem Desktop nutzen will, auch auf FlatHub gibt es da ein sehr schön gepackagedes Paket, wo man Draw.io dann als Desktop-Anwendung verwenden kann. Und ja, da braucht man nicht den Browser dafür. Habe ich entdeckt, fand ich auch ganz nützlich.
Ist sogar eine Applikation, die ich selber benutze, die ich sehr empfehlen kann, weil sie tatsächlich irgendwie so Microsoft Visio und so weiter tatsächlich in der Nutzbarkeit und in den Features einfach überlegen ist. Man kann das wohl auch ankoppeln mit, es gibt auch ein Plugin für so WebDAV-Plugins, dass man theoretisch auch da kollaborativ an den Dateien arbeiten kann. Was explizit aber implementiert ist, ist halt so Google Drive Sharing, das geht wohl ganz gut, also dass man da auch kollaborativ arbeiten kann. Aber Draw.io ist schon ein cooles Ding, muss man sagen. Ist schon echt, kann echt eine Menge. Dann habe ich noch das allerletzte Thema. Das ist Papermark. Das ist eine Open-Source-Alternative zu DocSend. Also DocSend, D-O-C für Document. Gemeint ist, dass ihr quasi so ein kleines Webportal habt und dort könnt ihr shareable Links hinterlegen. Also einfach Links, die ihr in E-Mails packt oder sonstiges, wo ihr seht, die sind so und so verbreitet worden, so und so viele Leute haben darauf zugegriffen, so und so viele Leute brauchen aber vielleicht jetzt eine neue Version. Also wenn ihr eine neue Dokumentenversion habt, könnt ihr denselben Link einfach verwenden und könnt dann einfach eine neue Version mit anbieten, die Leute dann auswählen können. Und ihr kriegt, wie gesagt, sehr minimale, aber vollkommen ausreichende Page-by-Page-Analytics, die bald noch dazu kommen zusätzlich. Self-hosted, Open Source, kann erweitert werden, wie man möchte. Und damit, wir werden also auch das alles mit in die Shownotes packen, was Michael jetzt auch gerade nochmal ausgeführt hat. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ja, zu zweit haben wir das doch ganz gut geschafft. Diesmal mal nicht so lange. Aber dafür, ist eigentlich beim nächsten Mal Chris wieder dabei oder müssen wir noch einmal dann zu zweit demnächst unterwegs sein?
Ich glaube, der Chris ist nächstes Mal dabei. Und dass ich heimlich die Shownotes noch korrigiere, musst du doch nicht allen verraten.
Naja, aber da können die Leute sich auf was freuen, das weißt du doch. Ja. Also, 9. Juli 2023 sind wir wieder für euch da um 17 Uhr. Es ist wieder ein Sonntag, ne? Also bitte schon mal vormerken. Wir werden es natürlich auch nochmal bei Mastodon und Co. ankündigen. Ansonsten verteilt uns in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr irgendwie bestimmte Themen oder Fragen habt, dann packt die uns gerne direkt bei Mastodon rein oder auch an Kommentar@readycc per E-Mail. Und dann greifen wir die, wie zum Beispiel jetzt OPN Sense, in der Sendung wieder auf. Damit herzlichen Dank an dich, Michael.
Ich danke dir, Dennis.
Und dann euch alle noch ein schönes Restwochenende. Kommt gut in die kommende Woche und habt noch ein paar schöne Sommertage. Bis zur nächsten Linux-Lounge.
Behaltet einen kühlen Kopf bei diesen Temperaturen. Tschüss.
Bis demnächst. Ciao.